Hastening family history and temple work.
Die Familienforschung und die Tempelarbeit zu beschleunigen ist für die Errettung und Erhöhung der Familie äußerst wichtig. Bevor der umstrittene Schriftsteller William Saroyan 1981 seinem Krebsleiden erlag, sagte er vor Journalisten: Jeder muss sterben. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass bei mir eine Ausnahme gemacht wird. Was nun? Diese Frage, was nun, bezogen auf den Tod und auf das Leben nach dem Tod, bildet den Kern dessen, was die Seele bewegt und findet dank des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi im göttlichen Plan des Glücklichseins eine wunderbare Antwort. Wir lachen, wir weinen, wir arbeiten, wir spielen, wir leben und am Ende sterben wir. Hiob fragt kurz und bündig, wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Die Antwort lautet, dank des Sühnopfers des Heilands, unmissverständlich, ja. Wie Hiob diese Frage unter anderem einleitet, ist interessant. Er sagt, der Mensch, vom Weib geboren, knapp an Tagen, unruhvoll, er geht wie die Blume auf und welkt. Denn für den Baum besteht noch Hoffnung. Ist er gefällt, so treibt er wieder. Sein Sprössling bleibt nicht aus. Und wie ein Setzling treibt er Zweige. Im Plan des Vaters geht es um die Familie. In einigen der ergreifendsten Schriftstellen dient dabei ein Baum mit seinen Wurzeln und Zweigen als Vergleich. Am Ende des Alten Testaments bedient sich Maleachi bei seiner Beschreibung des zweiten Kommens Christi wirkungsvoll dieses Vergleichs. Er spricht davon, dass alle Überheblichen und alle Frevler als Spreu verbrannt werden, und weder Wurzel noch Zweig ihnen bleiben wird. Am Ende des Kapitels führt Maleachi diese tröstliche Verheißung des Herrn an. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land im Untergang weihen muss. Am Morgen der Wiederherstellung überbrachte Moroni dem jungen Joseph Smith bei dessen erster Unterweisung im Jahre 1823 die gleiche Botschaft. Christen und Juden in aller Welt nehmen den Bericht von Elia im Alten Testament an. Elia war der letzte Prophet vor der Geburt Jesu Christi, der die Siegelungsvollmacht des melchisedekischen Priestertums innehatte. Elia kehrte am 3. April 1836 zurück, und zwar im Kirtland-Tempel. Damit erfüllte er, wie er selbst verkündete, die Verheißung Maleachis. Er übergab die Priestertumsschlüssel für das Siegeln der Familien in dieser Evangeliumszeit. Die Mission von Elia wird durch den manchmal sogenannten Geist des Elia unterstützt. Elder Russell M. Nelson bezeichnete dies einmal als Manifestation des Heiligen Geistes, der vom göttlichen Wesen der Familie Zeugnis gibt. Der Heiland hat ausdrücklich betont, wie unerlässlich die Taufe ist. Hat er doch gesagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Heiland selbst ließ sich taufen und gab uns damit ein Beispiel. Doch was ist mit denjenigen, die ohne Taufe gestorben sind? Am 11. Oktober 1840 schrieb Willate Kimball ihrem Mann, Elder Heber C. Kimball, der sich damals mit einigen anderen Aposteln in Großbritannien auf Mission befand, aus Nauvoo einen Brief. Erst wenige Tage zuvor hatte die Herbstgeneralkonferenz stattgefunden. Ich zitiere aus dem Brief von Willate. Wir hatten die am besten besuchte und interessanteste Konferenz seit Gründung der Kirche. Präsident Joseph Smith besprach ein neues, herrliches Thema, und zwar die Taufe für die Toten. Paulus erwähnt sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 29. Joseph hat durch Offenbarung eine Erläuterung dazu erhalten. Er sagt, die Mitglieder der Kirche haben das Recht, sich für ihre Angehörigen taufen zu lassen, die gestorben sind, bevor das Evangelium wiederhergestellt wurde. Wir handeln dabei stellvertretend für sie und verschaffen ihnen das Recht, in der ersten Auferstehung hervorzukommen. Er sagt, das Evangelium werde ihnen im Gefängnis gepredigt. Bilate fügte hinzu, ich möchte mich für meine Mutter taufen lassen. Ist das nicht eine herrliche Lehre? Zitat Ende. Diese grundlegende Lehre, wie Familien zusammengeführt werden, haben wir Zeile um Zeile und Weisung empfangen. Im Mittelpunkt stehen die stellvertretend vollzogenen heiligen Handlungen, durch die Familien auf ewig verbunden werden. Wurzeln und Zweige werden aneinandergefügt. Die Lehre von der Familie steht eindeutig in Zusammenhang mit der Familiengeschichte und der Tempelarbeit. In den ersten Anweisungen, die der Herr offenbarte, sprach er von der Taufe für eure Toten. Gemäß der Lehre sind wir in erster Linie für unsere eigenen Vorfahren verantwortlich, und zwar deshalb, weil in der Ordnung des Himmels die Familie die Grundlage bildet. Die erste Präsidentschaft hat den Mitgliedern ans Herz gelegt, gerade den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen, die Familienforschung und den heiligen Handlungen für die eigenen Vorfahren oder die von Mitgliedern ihrer Gemeinde oder ihres Pfahls einen hohen Stellenwert einzuräumen. Wir müssen sowohl mit unseren Wurzeln als auch mit unseren Zweigen in Verbindung stehen. Der Gedanke, in den himmlischen Gefilden wieder zusammenzugehören, ist in der Tat herrlich. Wilford Woodruff zufolge lebte der Prophet Joseph Smith lange genug, um die Grundlage für die Tempelarbeit zu legen. Als er mit dem Kollegium der Zwölf zum letzten Mal zusammenkam, übertrug er ihnen ihr Endowment. Nach dem Märtyrertod des Propheten stellten die Heiligen den Nauvoo-Tempel fertig und tausende treuer Mitglieder wurden vor dem Auszug gen Westen durch die Siegelungsvollmacht gesegnet. Als 30 Jahre später der St. George-Tempel fertig wurde, sprach Präsident Brigham Young darüber, wie sehr es für die Ewigkeit von Belang ist, dass die errettenden heiligen Handlungen nun endlich sowohl den Lebenden als auch den Toten zur Verfügung stehen. Präsident Wilford Woodruff formulierte es einfach so: Es gibt kaum einen Grundsatz, den der Herr offenbart hat, über den ich mich mehr freue, als über die Erlösung unserer Toten, dass wir unsere Väter, Mütter, Frauen und Kinder am Morgen der ersten Auferstehung und im zelestialen Reich als unsere Familie mit uns haben werden. Das sind großartige Grundsätze. Sie sind es jedes Opfer wert. Wir leben in einer großartigen Zeit. Dies ist die letzte Evangeliumszeit und wir spüren, ja, wie das Erlösungswerk in allen Belangen, die mit den errettenden Verordnungen zu tun haben, beschleunigt wird. In vielen Teilen der Welt gibt es jetzt Tempel, in denen diese errettenden heiligen Handlungen vollzogen werden können. In den Tempel zu gehen und dort geistig erbaut zu werden und Frieden, Zuflucht und Führung zu finden, ist ebenfalls ein großer Segen. Präsident Thomas S. Monson war noch kein Jahr Apostel, als er das Genealogiearchiv des Los Angeles-Tempels weihte. Er sprach darüber, dass unsere verstorbenen Angehörigen auf den Tag warten, wann sie und ich nach den Angaben forschen, die notwendig sind, um den Weg frei zu machen und darauf, dass wir ins Haus des Herrn gehen und das Werk verrichten, das sie selbst nicht verrichten können. Als Elder Monson am 20. Juni 1964 anlässlich der Weihung diese Worte sprach, waren auf der ganzen Welt erst 12 Tempel in Betrieb. In all den Jahren hingegen, seitdem Präsident Monson in den höchsten Gremien der Kirche tätig ist, sind 130 unserer 142 in Betrieb befindlichen Tempel geweiht worden. Mitzuerleben, wie heutzutage das Erlösungswerk beschleunigt wird, ist in der Tat ein Wunder. Weitere 28 Tempel sind angekündigt worden und befinden sich derzeit in Bau. 85% der Mitglieder wohnen nun maximal 320 Kilometer von einem Tempel entfernt. Auch die technologischen Neuerungen bei der Familienforschung werden immer ausgereifter. Präsident Howard W. Hunter hat im März 1995 gesagt, in den letzten Jahren sind wir dazu übergegangen, mit Hilfe der Informationstechnologie das heilige Werk der Verordnungen für die Verstorbenen zu beschleunigen. Die Rolle der Technologie wird vom Herrn selbst beschleunigt. Wir stehen aber erst am Anfang dessen, was mit diesen Werkzeugen erreicht werden kann. In den 19 Jahren seit diesem prophetischen Wort sind die technologischen Neuerungen unglaublich rasant angewachsen. Vor kurzem sagte mir die 36-jährige Mutter einiger junger Kinder, Unglaublich. Vom Mikrofilmlesegerät im Center für Familiengeschichte sind wir nun so weit, dass ich, wenn die Kinder schließlich eingeschlafen sind, am Küchentisch, am Computer sitzen und an unserer Familiengeschichte arbeiten kann. Brüder und Schwestern, das Center für Familiengeschichte befindet sich nunmehr bei uns daheim. Bei der Tempelarbeit und der Familienforschung geht es nicht bloß um uns. Denken Sie an diejenigen jenseits des Schleiers, die auf die errettenden Verordnungen warten, die sie aus der Gefangenschaft im Gefängnis der Geister befreien. Unter Gefangenschaft versteht man den Entzug der Freiheit. Diejenigen, die sich in Gefangenschaft befinden, stellen sich vielleicht die gleiche Frage wie William Saroyan. Was nun? Eine treue Schwester hat von einem besonders geistigen Erlebnis in Salt Lake Temple berichtet. Nach einer stellvertretenden Konfirmierung vernahm sie im Konfirmationsraum den Satz, der Gefangene wird freigelassen. Sie spürte die Dringlichkeit, die dieses Werk für diejenigen hat, die auf ihre Taufe und Konfirmierung warten. Daheim suchte sie in den Schriften nach dem Satz, den sie da vernommen hatte. Sie fand ihn in Joseph Smiths Erklärung im Abschnitt 128 im Buch Lehre und Bündnisse. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Lasst die Erde in Gesang ausbrechen. Lasst die Toten ewige Lobeshymnen auf den König Immanuel anstimmen, der, noch ehe die Welt war, das verordnet hat, was uns befähigen würde, sie aus ihrem Gefängnis zu erlösen. Denn die Gefangenen werden freigelassen werden. Die Frage ist, was müssen wir nun tun? Der Prophet Joseph Smith hat uns ans Herz gelegt, dass wir im Tempel Aufzeichnungen über unsere Toten darbringen, die alle Annahme wert sind. Die Führer der Kirche rufen die heranwachsende Generation eindringlich dazu auf, auf diesem Weg bahnbrechend voranzugehen und die Technologie so zu nutzen, um den Geist des Elias zu verspüren, ihre Vorfahren ausfindig zu machen und für sie im Tempel die heiligen Handlungen vollziehen zu lassen. Viel von der schwierigen Arbeit, das Erlösungswerk unter den Lebenden und den Toten zu beschleunigen, wird von euch, jungen Leuten, geschultert. Wenn die Jugendlichen aus jeder Gemeinde nicht nur zum Tempel gehen und sich für ihre Vorfahren taufen lassen, sondern auch gemeinsam mit ihrer Familie und anderen Mitgliedern der Gemeinde Namen für diese stellvertretende Arbeit vorbereiten würden, welch ein Segen wäre das für sie selbst und auch für die gesamte Kirche. Unterschätzen Sie nicht den Einfluss der Verstorbenen bei ihren Anstrengungen und auch nicht die große Freude, wenn sie einst denen begegnen, denen sie geholfen haben. Die für die Ewigkeit bedeutsame Segnung, dass unsere Familie vereint sein wird, ist nahezu unvorstellbar. Von unseren Mitgliedern haben weltweit gesehen 51% der Erwachsenen noch nicht beide Eltern in den Familienstammbaum auf der Webseite Family Search eingetragen. 65% der Erwachsenen haben noch nicht alle vier Großeltern angegeben. Bedenken Sie, ohne unsere Wurzeln und Zweige können wir nicht errettet werden. Die Mitglieder müssen diese grundlegenden Angaben ausfindig machen und eingeben. Wir haben ja endlich die Lehre, die Tempel und die Technologie, dank derer die Familie dieses herrliche Erlösungswerk vollbringen kann. Ich möchte gern eine Methode vorschlagen, wie man das angehen könnte. Die Familie könnte zu einem Stammbaumtreffen zusammenkommen, und zwar immer wieder. Jeder könnte dazu bereits vorhandene Aufzeichnungen, Geschichten und Fotos oder sonstige Andenken von Großeltern und Eltern mitbringen. Unsere jungen Leute erfahren gern etwas über das Leben ihrer Vorfahren, woher sie stammen und wie sie gelebt haben. Viele haben ihr Herz bereits ihren Vätern zugewandt. Die alten Geschichten und Fotos gefallen ihnen, und sie kennen sich mit der neuen Technologie aus und können Geschichten und Fotos einscannen und hochladen und im Familienstammbaum einem Vorfahren zuordnen. So bleiben diese Unterlagen für immer bewahrt. Natürlich besteht das Hauptziel nach wie vor darin, festzustellen, welche heiligen Handlungen noch erledigt werden müssen und die Namen für die wichtige Tempelarbeit aufzubereiten. In dem Heft Meine Familie wird genau beschrieben, wie sich Angaben, Geschichten oder Fotos zusammentragen und dann in den Familienstammbaum hochgeladen werden. Unsere familiären Verpflichtungen und Erwartungen müssen unser wichtigstes Anliegen sein, damit wir unsere göttliche Bestimmung bewahren. Wer noch eine zielführende Sonntagsbeschäftigung für die gesamte Familie sucht, die Beschleunigung dieses Werkes erweist sich als fruchtbarer Boden. Eine Mutter hat mir mit leuchtenden Augen erzählt, dass ihr 17-jähriger Sohn sonntags nach der Kirche an den Computer sitzt und Familienforschung betreibt und dass ihr 10-jähriger Sohn gern Geschichten von seinen Vorfahren hört und Fotos anschaut. Die gesamte Familie kann dadurch den Geist des Elia verspüren. Unsere wertvollen Wurzeln und Zweige müssen genährt werden. Jesus Christus hat stellvertretend sein Leben als Sühnopfer gegeben. Damit beantwortet er die elementare Frage des Hiob. Er hat für alle Menschen den Tod überwunden, etwas, was wir nicht für uns selbst tun können. Wir können jedoch stellvertretend die heiligen Handlungen vollziehen und für unsere Angehörigen wahrhaftig Befreier auf dem Berg Zion werden, sodass wir gemeinsam mit ihnen sowohl erhöht als auch errettet werden können. Ich gebe Zeugnis vom Sühnopfer des Heilands und davon, dass Gott gewiss einen Plan für uns und unsere Familie hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.